man sieht ja eigentlich die Grundidee, ne? Also die Vernetzung von 14 Städten, die alle mit dem NSU-Komplex zu tun haben, ja, die mit diesem Netzwerk, das immer noch nicht richtig aufgearbeitet ist, zusammenhängen, sei es Städte, in denen Taten passiert sind, Städte, wo die TäterInnen herkommen oder untergetaucht sind. Und dieses Netzwerk, was auch auf dem Flyer so drauf ist, versteht sich als ein Gegennetzwerk. Das war ein Begriff, der neulich in der Pressekonferenz auftauchte, den ich eigentlich ganz schön. Wir schließen uns zusammen, Theater- und Kulturinstitutionen aus diesen Städten, und bilden eine Art Gegennetzwerk und setzen uns künstlerisch und aber auch zivilgesellschaftlich mit diesem Thema auseinander. Denn, wie der Titel schon sagt, das muss weiterhin passieren. Da ist noch einiges zu tun.
Ich bin Lisa Rubisch und ich habe am Staatstheater die Stelle 360 Grad. Das ist ein Programm von der Kulturstiftung des Bundes mit dem Auftrag, Kulturinstitutionen zu unterstützen bei ihrem Öffnungsprozess zur diversen Stadtgesellschaft hin. Und bin seit 1,5 Jahren da und bin vor allem in einem ganz engen Zusammenarbeit mit dem Schauspiel in der Erarbeitung dieses Themas NSU-Komplex und auch Kontinuitäten von rechten Denken und Handeln, wurde der Spielzeitschwerpunkt mal genannt, eben auch sehr, sehr hellhörig waren dafür, was es alles für Akteure in der Stadt gibt. Und in meiner Rolle als 360-Grad-Agentin habe ich eben die Möglichkeit, sag ich mal, Arbeitszeit darauf zu verwenden, Kontakte herzustellen und Zwerge miteinander zu verbinden. Und ja, so kam es da zu vielfältigen Zusammenarbeiten, nicht nur mit der Gruppe Das Schweigen durchbrechen, auch mit der Erlanger-Initiative Kritisches Gedenken und auch anderen Akteuren wie DIDIF oder Junge Stimme, die auch total aktive Akteure sind im Kontext von Gedenken und Erinnern der Verbrechen des NSU in Nürnberg und über Nürnberg hinaus.
Dann kommt man nämlich relativ schnell an den Punkt, dass man sagt, es gibt hier in der Stadt oder in der Region Leute, die sich zum Glück schon sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen und sich da sehr stark engagieren, und die einzubinden und zu fragen, sag mal, was denkt ihr eigentlich, worauf habt ihr Lust und so, ist natürlich da total wichtig. Deswegen waren wir sehr froh, dass in diesem ganzen Kontext auch über Lisa die Leute von Das Schweigen durchbrechen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir haben eine Veranstaltung, die wir gerne machen würden, und die würden wir auch gerne mal eben mit einem Publikum machen, was vielleicht tendenziell eher ins Staatstheater geht.
Das Schöne an diesem bundesweiten Zusammenschluss kein Schlussstrich ist, dass eben auch schon im Projektdesign angelegt ist, dass tragende PartnerInnen des Projekts sind die großen Theater, die teilhaben, aber in allen Städten und eben auch von der bundesweiten Initiative aus sehr darauf geachtet wurden, dass eben auch Orte und Initiativen in den Städten berücksichtigt werden, die sich schon länger mit dem Thema auseinandersetzen. Und von daher ist auch die Initiative kein Schlussstrich, auch auf die DESI zugekommen, weil die DESI schon seit sehr langem ein Ort der Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex ist, mit Rechtsextremismus, mit extremem Rassismus, und einfach auch ein Ort ist, der für eine offene Gesellschaft steht und stehen will.
Das ist für mich noch ein wichtiger Pfeiler in diesem Programm. Das ist jetzt am Sonntag sichtbar, unsichtbar, rechter Terror und die Bedrohung der anderen, das wir gemeinsam mit der Initiative entwickelt haben, wo es tatsächlich um die Region geht. Also um rechte Netzwerke, die hier in der Region zurzeit existieren, dann auch wieder auf die Auswirkungen auf die Betroffenen von Rassismus.
Machen wir es mal erstmal größer und dann schauen wir es nochmal das Nürnberger Programm an, die diese Zusammenarbeit eben nochmal interessieren, wie die Häuser jetzt zusammengearbeitet haben.
Es gibt immer wieder Netzwerktreffen, ne? Also wo man sich wirklich zusammensetzt, in letzter Zeit natürlich vor allem digital, und darüber spricht, das heißt sich auch kennenlernen. Das ist auch total wertvoll, weil das natürlich Kontakte sind, die auch weiterhin bestehen. Und man gemeinsam weiterhin in Auseinandersetzung kommt, was dieses Thema angeht. Es soll ja nicht vorbei sein jetzt dann irgendwie plötzlich, wenn man sagt, man hat jetzt 2 Wochen lang darüber nachgedacht und fertig. Es gab am Anfang sicherlich auch gerade über sowas wie heißt das ganze Ding eigentlich, ganz viele Diskussionen, aber natürlich sensibel gesprochen und nachgedacht miteinander. Es ist so, dass es ein Kuratorium gibt, und dieses Kuratorium hat sozusagen immer zusammen mit den Städten das Programm entwickelt. Aber so hat man immer eine Rückbindung an das Gesamtprogramm. Ja? Also es sind 3 Leute und die haben jeweils verschiedene Städte zugeordnet bekommen. Und mit denen hat man gemeinsam im Austausch nachgedacht und auch durchaus diskutiert, was geht nicht, was wollen wir, was finden wir gut. Und das ist dann wieder zurückgespiegelt worden in das gesamte Netzwerk sozusagen. Und dazu kommt natürlich, dass es einfach ein Programm gibt, was auch städteübergreifend funktioniert. Ja, also was ganz dezidiert auch die Städte miteinander in Kontakt bringt. Dazu gehört zum einen das Oratorium Manifesto von Marc Sinan. Das ist ein musikalisches Projekt mit insgesamt 8 Teilen. Und diese 8 Teilen finden immer zeitgleich in verschiedenen Städten statt. Und das wird wiederum medial miteinander verbunden, sodass man an jedem Ort gleichzeitig die anderen Orte sehen kann. Was passiert da? Das sind zum Teil Sachen, die im Stadtraum stattfinden. Wie reagieren die Leute da? Wie reagiere ich jetzt gerade hier? Also diese Idee, die Orte medial auch miteinander zu verknüpfen in einer großen Performance. Und da gibt es verschiedene Teile, die auch in Nürnberg stattfinden. In Nürnberg finden 4 von 8 statt. Darunter eben am 31.10. in der Meistersingerhalle mit der Jena Philharmonie, die zu Gast ist, ein großes Konzert gibt mit eben Schalten in verschiedene andere Städte, wo gleichzeitig was passiert. Dann gibt es, was ich auch wirklich ein ganz tolles Projekt finde, eine Sache, die heißt Kein Schlussstrich, die Reise. Und da ist Idil Beida, Kabarettistin, Schauspielerin, Aktivistin, dabei in diesem Zeitraum in alle 14 Städte zu fahren und in allen 14 Städten ein Gespräch mit sowohl VertreterInnen der Städte, aber auch mit lokalen Initiativen darüber zu sprechen, was ist eigentlich bei euch der Stand, was Erinnerung und Aufklärung angibt. Wo seid ihr da einen Schritt weiter gekommen, wo gibt es noch Probleme, wo gibt es Streitpunkte und dass man wirklich am Ende das Gefühl hat, man hat einen Überblick über all diese Städte bekommen und wie das Erinnern und das Aufarbeiten in diesen Städten funktioniert. Auch da sind sozusagen eben alle Städte dran beteiligt. Und dann gibt es als letzten gemeinsamen Punkt noch die Ausstellung Offener Prozess, eine multimediale Ausstellung, die sich auch mit rechter Gewalt, mit Rassismus und dessen Kontinuitäten auseinandersetzt, mit ganz verschiedenen KünstlerInnen. Es gibt sozusagen eine große Ausstellung und dann gibt es von dieser großen Ausstellung kleine Satelliten, die in den jeweiligen Häusern stehen. Auch bei uns im Foyer ist ein kleiner Satellit dieser Ausstellung, der vor allem so funktioniert, dass wie ein Tor zu einer Netzversion der Ausstellung. Die ist multimedial, es gibt eine komplett digitale Version im Netz und kann man bei uns ins Schauspielhaus kommen und über diesen Satelliten, der hier steht, sozusagen über sein eigenes Handy Zugang haben zu dieser Webausstellung.
In der DESI am Donnerstag geht's los mit einem Vortrag und einer Diskussion von Mohamed Amjahid. Mohamed Amjahid ist bekannt als antirassistischer Autor, der hat das Buch geschrieben, Der weiße Fleck und noch weitere und ist eben Journalist, schreibt für den Spiegel, in der Taz hat er die Kolumne Nachrichten, also in Bezug auf die rassistische Bezeichnung für Nordafrikaner, die Polizei öfter benutzt, nämlich Nafri. Der hält einen Vortrag über Geschichte und Erinnerungsüberlegenheit und fragt in dem Vortrag, wer im, sag ich mal, öffentlichen Diskurs und medienwirksam in Deutschland eigentlich momentan wie und warum an den Holocaust erinnert.
Die Erinnerung an das Menschheitsverbrechen, das von Deutschland ausging und den Millionen von Jüdinnen und Juden, Sintizi und Romnia, People of Color, Menschen mit Behinderung, Queers und AntifaschistInnen zum Opfer fielen, als festen Bestandteil der eigenen Kultur zu definieren, ja, das ist wahrlich etwas Besonderes. Vielleicht sogar Einmaliges, zumindest in der Theorie. Und was ich ja als dauernörgelnder Autor mache, ist, diese Theorie mit der Realität abzugleichen. Denn ich glaube, mit diesem Vergleich darlegen zu können, dass mit der Zeit aus dieser Erinnerungskultur ein Kulturgut geworden ist. Ein Kulturgut, das vermarktet und verwertet wird, das mittlerweile eine deutsche Egozentrik in sich trägt und dessen ursprünglicher, universaler Sinn nie wieder
hat eine sehr interessante Perspektive, die keineswegs gegen ein Erinnern des Holocaustes ist und gegen ein Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus, sondern vielmehr kritisch hinterfragt, inwiefern es da doch wieder darum geht, eine Überlegenheit herzustellen. Das wird super interessant. Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Und dann geht es am Freitag direkt weiter, also am 22. mit einem Konzert von Ebo, die Rapperin, die aus einer entschieden queeren, postmigrantischen Perspektive rappt und Musik macht mit einer unheimlichen Kraft, trotzdem immer wieder auch irgendwie die Utopie einer anderen Gesellschaft besingt und berappt. Das Konzert findet eben auch Zusammenhang mit Kein Schlussstrich statt und sie gibt tagsüber einen SchülerInnen-Workshop an der Veit-Stoß-Schule. Die SchülerInnen, die an dem Workshop teilnehmen, sind dann alle zu dem Konzert eingeladen, aber darüber hinaus seid ihr auch alle eingeladen.
Man sieht in Nürnberg, man kommt gar nicht drum rum, die Kontinuität dessen zu sehen. Ja? Also man hat einfach, das ist die Stadt der Reichsparteitage, die Stadt der Rassegesetze und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe diese ganze Ideologie und das, was die mal innerhalb dieser 12 Jahre ausgelöst hat, die habe ich immer noch hier spürbar. So. Und dass die aber erstens nicht 33 plötzlich aufgepoppt ist und aus dem Nichts kam und zweitens nicht danach plötzlich wieder weg war, sondern viel früher angesiedelt ist und sich bis heute durchzieht und immer wieder durchbricht und immer wieder zu Gewalt und führt, das aufzuzeigen, diese Kontinuität, das ist ein Anliegen dieser Spielzeit. Das ist auch das Anliegen einer Inszenierung, die wir sozusagen beisteuern zu dem gesamten Kein-Schlusslicht-Programm, die 3 Texte nimmt von Elfriede Jelinek, nämlich zum einen Wolkenheim, das sich auseinandersetzt mit der deutschen Geistesgeschichte und wie das völkische und rassistische Denken da angelegt ist. Zweitens Rechnitz, das ist ihre große Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und eben dem Schweigenden Mädchen, wo sie sich mit dem Prozess gegen Berthe Schäpe und Co. auseinandersetzt. Diese 3 Texte zusammen und vor allem die letzten beiden behandeln dabei immer wieder diesen Zusammenhang von Mitwissen, Zeugenschaft, aber es nicht darüber reden wollen, es nicht gewesen sein wollen, die Verantwortung, die das heißt, wenn man etwas mitbekommt oder nicht mitbekommt, innerhalb dieser Kontinuitäten von rechtem Denken und Handeln. Genau.
Ich fordere Ausdruckswaffen gegen meine Angst. Ja, genau. Wenn ich etwas zu fordern hätte, würde ich fordern, dass ich besser ausdrücken könnte, wovor ich Angst habe. Ja. Das Klima ist so ziemlich das Einzige, wovor ich keine Angst habe. Gut, im Klima kenne ich mich zwar nicht aus, im Klimakterium schon besser. Ja, nein, aber ich normalerweise fürchte ich mich auch vor Dingen, mit denen ich mich nicht auskenne, denn die Angst ist meine Welt.
Das ist sozusagen, da kommen wir sozusagen aus der Nürnberger Spezifik dann hin bei Kein Schlussstrich. Wir haben eben diese Inszenierung dann beigesteuert, die aber natürlich, wenn man sich das anguckt, obwohl die sehr auch in die andere Richtung arbeitet, aber natürlich vor allem eine Auseinandersetzung mit den TäterInnen ist und den Strukturen dieser TäterInnen-Ideologie. Und deswegen war es uns wichtig, neben dieser einen Inszenierung am Ende der Zeit eine zweite einzuladen, die sozusagen die Gegenperspektive aufmacht, nämlich die Perspektive der Betroffenen, und haben uns da die NSU-Monologe eingeladen, eine Inszenierung, die nicht neu ist, aber immer noch erschreckend aktuell und immer noch extrem eindrücklich.
Wie möchte ich es denn sagen? Es ist halt doch Hochkultur. Jelinek zu verstehen ist vielleicht nicht für jeden möglich, sag ich mal, von der Sprache her, weil es ja doch sehr... Ich kenne jetzt die Stücke nicht, deswegen die Texte nicht genau, aber halt Jelinek ist schon mal schwierig. Also hattet ihr da nicht Angst, dass da wieder weniger Zugang dadurch möglich ist, einfach weil es so komplex ist auch oft?
Also ich glaube, man muss dem Thema auf verschiedenen Ebenen begegnen und mit verschiedenen Mitteln sozusagen beikommen, auch mit verschiedenen theatralen Mitteln. Die NSU-Monologe zum Beispiel sind viel zugänglicher. Dazu kommt, dass ich sagen würde, dass eine große Qualität von Jan Philipp als Regisseur ist, dass er solche relativ komplexen Texte so inszeniert, dass sie zugänglicher werden, dass sie auf ganz konkrete Situationen eingehen, dass man nicht sich in irgendwelchen Abstrakt da verliert, sondern es immer ganz konkret denkt und auch tatsächlich ganz konkret menschlich denkt. Was interessant ist, weil Jelinek eigentlich gar keine Figuren schreibt, aber in dieser Inszenierung man plötzlich dann doch wieder Figuren sieht, die auch miteinander in Konflikt stehen und miteinander ringen. So. trotzdem stimmt es, dass man dem einfach auf verschiedenen Ebenen begegnen muss. Aber es ist natürlich auch ein Anliegen, ein Publikum damit zu konfrontieren, was vielleicht häufiger mal sich gerne den Hamlet anguckt oder denkt, das ist eine Nobelpreisträgerin, das finde ich spannend. Damit mal zu konfrontieren, weil die das eben am allerwenigsten vielleicht mitbekommen haben oder es auch sich leisten können, sich damit nicht auseinanderzusetzen. Und dann mal zu sagen, nee, damit musst du dich auseinandersetzen. Ja, das ist auch deine Verantwortung, dich damit auseinanderzusetzen. Und wir erklären dir hier auch, warum. Ja, eben wegen dieser Kontinuität dieses Denkens in dem Land, in dem du lebst.